Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe heute aus Zypern zugeschaltet, der Dr. Med. Rüdiger Dahlke, und den möchte ich hiermit ganz herzlich begrüßen. Hallo, lieber Rüdiger.
Hallo Alexander, hallo alle an den Bildschirmen.
Ich hatte letztes Mal mit dir eine Sendung gemacht über ein wunderbares Zitat. Das Zitat ist vom Antoine de Saint-Exupéry. Ich kann kein Französisch.
Antoine de Saint-Exupéry.
Also gut, so sei es. Es geht darum, wenn Menschen gottlos werden, dann sind Regierungen ratlos, Lügen grenzenlos, Schulden zahllos, Besprechungen ergebnislos, dann ist die Aufklärung hirnlos, sind Politiker charakterlos und die Christen gebetslos. Geht aber noch weiter, Kirchen kraftlos, Völker friedlos, Sitten zügellos, Verbrechen maßlos, die Mode schamlos, Konferenzen endlos und die Aussichten trostlos. Dieses Zitat hat mich ziemlich stark bewegt und auch heute noch. Ich habe schon eine wunderbare Sendung mit dem Dr. Med. Rüdiger Dahlke über dieses Thema machen dürfen. Heute möchte ich mich aber mehr über das Thema, den ersten Titel, nämlich «Wenn Menschen gottlos werden», unterhalten. Denn ich habe schon das Gefühl, dass der Durst nach einer Vergeistigung schon da ist und in den Religionen sehr viel Leere besteht. Deshalb, lieber Rüdiger, können wir miteinander mal ein bisschen in dieses Gottlos reingehen? Ich weiß nicht, was
darüber reden. Hineingehen möchte man ja nicht ins Gottlose.
Nein, Hilfe, Hilfe. Aber gar nicht. Nein, nein. Aber ich habe immer, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es geht was verloren in den letzten Jahren. Immer mehr und mehr.
Ja, dieses Gefühl, glaube ich, haben einige, habe ich auch, teile ich auch sehr stark. Wir können das auch mit Erfahrungen ja verbinden. Also zum Beispiel die Indianer, die haben ja von den Weißen nicht Bleichgesichte gesagt. Die Weißen haben zu Indianern Rothäute gesagt. Und dann haben die Weißen sich selbst als Bleichgesichte betitelt. Die Indianer haben von den Weißen gesagt, die mit gespaltener Zunge sprechen und aus dem Mund stinken. Weil das ist denen aufgefallen. Ja, die aßen halt so daneben, dass sie stanken, und sie sprachen mit der gespaltenen Zunge. Also sie waren am Lügen. Für einen Indianer, der ursprünglich geborgen in seiner Tradition ist, ja, die ja bestimmt ist von Manitou, dem großen Geist, der in allem lebt. Ne, diese animistischen Völker oder Religionen sehen die Natur auch so belebt und so weiter. Für die machte Lügen gar keinen Sinn, weil der große Geist Manitou hat ja sowieso immer die Wahrheit gewusst, erkannt und gesehen. Also den kann man nicht belügen. Mhm. Insofern hat die das so überrascht, dass die weißen Menschen mit der gespaltenen Zunge sprachen, ihre Verträge, die sie mit den Indianern geschlossen haben, der Reihe nach gebrochen haben, wie es ihnen gerade passte. Also wenn Menschen von der Einheit erfüllt sind, von der Einheit, vom Wissen, oder von der Erfahrung noch besser, dass alles eins ist. Wir alle verbunden sind miteinander, aber auch mit allen anderen Wesenheiten, Tieren und so weiter. Dann kommt natürlich eine viel größere Achtung vor der Schöpfung dabei heraus. Ja, und wir sind viel weniger achtlos. Ja, also zum Beispiel eben bei der Ernährung. Man kann sich so ernähren, dass man nicht aus dem Mund stinkt, mit den natürlichen Dingen, die uns Mutter Natur schenkt. Und man kann sich aber auch natürlich mit dem ganzen Industriefutter, also da muss ich mich ja zusammennehmen, um nicht Industriemüll zu sagen, ehrlich gesagt, so ernähren, dass mir eben aus dem Mund stinkt. Und wir können natürlich uns der Wahrheit verpflichtet fühlen, und in dem Maße, wie wir von der Einheit ausgehen und Gott jetzt nicht als alten Mann auf der Wolke betrachten, so anthropomorphes Weltbild, wie es manchmal in den Religionsunterrichten noch vermittelt wird, sondern als die Einheit, dann ist es ja auch was sehr Logisches. Ne? Als Gegenpol zu unserer Welt, der Polarität, der Gegensätze, muss es von der Logik her ja als Gegenpol die Einheit geben. Und die wird halt in allen Kulturen anders genannt. Ja, wir sprechen davon Gott, oder wenn wir es noch ein bisschen personifizieren, sagen wir sogar Gott Jahwe dazu. Und dann sagen aber die Muslime Allah. Und dann haben die Hindus Brahma, Vishnu und Shiva, die haben ja noch eine funktionierende Trinität. Wir haben auch eine Trinität, aber da ist nichts Weibliches mehr drin. Ne? Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da hat man im Patriarchat alles Weibliche raus aus der Trinität. Dann geht das schief. Ja, sobald man Gott zerteilt oder was wegnimmt von der Ganzheit oder der Einheit, ist es ja nicht mehr Einheit. Also aus meiner Sicht ist das Zitat auch in diesem ersten Satz und in dieser Heftigkeit schon total richtig. Wenn wir nicht mehr die Einheit aller Wesen, der ganzen Schöpfung als Wissen im Hintergrund haben, dann neigen wir dazu, grauenhaft umzugehen mit der Schöpfung. Und ich meine, ganz klar, wenn du davon ausgehst, dass zum Schluss alles aufkommt, ja, so der Gedanke des jüngsten Gerichts oder im Ägyptischen, wenn die Maat, die Göttin, die Seelen abwiegt oder so, das sind ja in allen Religionen auch ähnliche Gedanken, archetypische Gedanken. Also wenn du davon ausgehst, dass zum Schluss alles aufkommt, die Wahrheit immer ans Licht kommt, dann brauchst du gar keine Leichen in deinem Keller anzuschaffen. Das hat sowieso keinen Sinn, das fliegt irgendwann auf. Das sind ja auch an sich schöne Ideen, die auch die Moderne mitgeprägt haben, die UNO zum Beispiel oder den Weltgerichtshof sozusagen in Den Haag. Also wenn alle Potentaten damit rechnen müssten, dass sie zum Schluss wie die Nazimörder in Nürnberg dann doch Gerechtigkeit finden und dass auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit geahndet werden, ja, wie das diese wunderbare Schweizerin da in Den Haag so durchgezogen hat, dann könnte es dazu kommen, dass die Hoffnung, dass sich Leute gar nicht erst zu solchem Potentatentum aufschwingen, weil sie wissen, ein Milosevic, wenn der gewusst hätte, das endet zum Schluss für mich tödlich, hätte das wohl gar nicht so inszeniert. Muss man natürlich traurigerweise sagen, dass die USA und sich und ihre Soldaten gar nicht dieser Weltgerichtsbarkeit unterstellen. Also da gibt es natürlich schon noch
eigenartigerweise, ja. Eigenartigerweise.
Also, naja, aber wir könnten natürlich, wenn wir in dem Sinne, stellen wir uns vor, wir wären jetzt im christlichen Sinne voller Gottes Erfahrung. Du würdest Christus in deinem Herzen spüren. Dann würdest du dem geringsten deiner Brüder begegnen, als wäre es Christus. Du würdest dich selbst lieben, weil er sagt ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also musst du erst mal dich selbst lieben. Wenn du dich selbst annimmst und liebst, dann haben wir nicht diese Partnerschaftskatastrophen. Vor allem, wenn du dann den Schritt machst, den Nächsten auch noch so zu lieben. Oder gar, der nächste Metasatz des Christentums, die Feinde zu lieben. Ja, also alle die, die etwas spiegeln, die etwas zeigen, was du bei dir schon nicht ausstehen kannst, was du dann in denen bekämpfst, das, so entstehen Feinde. Dann hätten wir natürlich viel weniger Ärger auf dieser Welt. Es würden sich Betrügereien erübrigen und, und. Also aber du kannst auf das Thema schon fast alles Elend zurückführen.
Fakt ist aber auch, dass die Kirchenaustritte unglaubliches Maß angenommen hat.
Also natürlich. In Corona-Zeiten, wenn du erlebst, wie die so gar nichts mehr zu bieten haben, wie sie ihre eigene Lehre komplett ignorieren. Und also, wo ist denn da die Nächstenliebe, wenn du dir das gefallen lässt, was da passiert? Klar, warum sollten Menschen dann in der Kirche bleiben? Das verstehe ich auch gar nicht. Also,
aber wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, auch wie die ganze die Ehe heutzutage, wie schnell eine Ehe aufgelöst wird, wie selten heute Leute mal 30 Jahre miteinander mit der gleichen Ehefrau, Ehemann verheiratet ist. Wenn ich sehe, wie man heute eigentlich mit Mann und Frau umgeht, das ist ja heute gar nicht mehr in, du musst ja ein Gender sein. Das ist modern. Ich meine, ich muss wirklich sagen, ich habe jemand gekannt, der war Mann. Aber im Herzen war er eine Frau. Und er hat jahrelang gelitten, bis er sich entschieden hat, ich möchte mich umoperieren. Und da ist er sogar noch gestorben in der Operation. Ganz, ganz traurig. Aber ich habe den Mann erlebt, der ist im falschen Körper gewesen. Aber heute sehe ich zum Beispiel hier mehr eine Modeerscheinung. Man muss beides sein. Und ich frage mich einfach, ist das alles korrekt? Ist das ein wünschenswerter Trend, der uns bereichert oder ist es etwas, was uns massiv trennt?
Also wenn wir die richtige Ebene finden dafür, ist es durchaus ein wünschenswerter Trend. Euer großer Psychologe Carl Gustav Jung hat ja so schön gesagt, wenn du als Mann geboren bist, dann ist deine Aufgabe, die Anima spätestens nach der Lebensmitte die weibliche Seele zu integrieren.
Ja, verstehe.
Wo wäre die Frau, meine Partnerin, für mich wichtig, um Anima zu lernen?
Ja.
Auf der anderen Seite natürlich auch für die Frau wichtig, den männlichen Seelenanteil, den Animus zu integrieren. Aber da spricht sich Jung auf der Seelenebene. Mhm. Wenn das auf die Körperebene sinkt, dass wir auf der Körperebene ein Hermaphrodit sein wollen, der also beide Geschlechtsorgane auch hat und so, dann ist es von der Natur eine ganz, ganz seltene Spielart. Aber es entstehen immer Probleme, wenn wir Dinge, die auf die Seelenebene gehören, auf die Körperebene sinken lassen. Es ist ja schon richtig, dass wir anstreben, dass wir ein erfülltes Leben haben. Das ist ein Auftrag von Christus. Ja, dass unser Leben rund wird. Wenn wir das nicht hinkriegen und das sinkt in die Körperlichkeit und wir werden körperlich rund, also in den USA, wo ich ja ab und zu mal in Esalen oder Omega auch Seminare gehalten habe, da muss man sagen, die machen das wirklich zum Teil auf der körperlichen Ebene. Die sind zum Teil kugelrund, 350 Kilo und so weiter. Das ist eine Ebenenverwechslung. Wir sollen unser Herz groß und weit werden lassen, aber natürlich im übertragenen Sinn, doch nicht physisch, im Sinne der Herzinsuffizienz. Wir sollen ein Leben lang wachsen, aber am Anfang physisch bis zur Pubertät, Adoleszenz vielleicht, aber dann vor allen Dingen seelisch, geistig, in soziale Bereiche hinein und doch nicht in Richtung Tumorwachstum. Also es geht immer darum, die Ebenen auch zu unterscheiden. Und es ist wunderbar, wenn du versuchst, als Mann spätestens mal mit der Lebensmitte die Anima, den weiblichen Pol reinzuholen. Mhm. Und umgekehrt für die Frau den Animus. Das auf der körperlichen Ebene, das ist sicherlich nicht unproblematisch. Aber andererseits muss man sagen, du hast es ja angedeutet. Also es gibt heute diese Möglichkeit, wenn jemand wirklich ganz sicher ist, dass er eigentlich zum anderen Geschlecht gehört, gibt es die Möglichkeit, sich umoperieren zu lassen. Da kann man auch dankbar sein für diese Möglichkeiten. Ja, aus einem Mann eine Frau zu machen, ist operationstechnisch natürlich nicht so ein Problem wie umgekehrt. Gar keine Frage. Also einen Mann hinzukriegen, Brüste geht noch mit Hormontherapie unter Umständen. Aber jetzt männliches Glied und so weiter, ist ja nicht mehr so einfach, auch gar nicht so möglich. Aber das sind grundsätzlich ja Möglichkeiten und da sterben heute nicht mehr oft Menschen dabei, das muss man sagen. Ja, The Danish Girl, wer den Film kennt, da kann man das noch sehen in der Zeit, bevor es Antibiotika gab, vor Fleming. Da war das natürlich immer lebensgefährlich. Also diesbezüglich wäre ich auch immer unbedingt dafür, was seelisch zu lösen ist, was geistig zu lösen ist, auf diesen Ebenen zu lösen und den Körper immer erst als letzten Ausweg. Ja, also es ist auch alles. Wenn wir Streitkultur hätten und unsere Probleme lösen würden, brauchen wir nicht Kriege im Körper zu haben. Das Thema haben wir beide ja schon öfter besprochen. Ja, also wir können natürlich auch eine Vorbeugung machen, nicht nur indem wir es uns im Hinblick auf Pandemien oder Epidemien, Entzündungen pflanzlich vollwertig ernähren, was ja messbar den CRP-Wert, den Entzündungsmarker runterbringt, genau wie Fasten. Also das ist ja wissenschaftlich bestätigt. Sondern wir können natürlich auch im übertragenen Sinn sozusagen da viel Energie rausnehmen, dass nicht mehr Völker aufeinander losgehen, sondern dass wir die Konflikte lösen. Das wäre doch in vieler Hinsicht was Wunderbares.
Ja. Aber eigentlich müsste es ja umgekehrt laufen. Wir sollten ja eigentlich nicht den Trend in eine Gottlosigkeit hinein haben, sondern es müsste eigentlich umgekehrt sein, wobei es jetzt nicht über Religionen gemeint wäre, sondern auch über die spirituelle Bewusstsein von uns Menschen, um hier wirklich mal eine friedfertige Erde hier zu manifestieren. Und da frage ich mich, wo ist denn der Trend in diese Richtung?
Das wäre natürlich wunderbar, aber ich meine, ganz viele Menschen verlieren den Kontakt zu den Kirchen, gerade in unserer westlichen Welt. Auch nachvollziehbar, wie gesagt. Ne? Also wenn man jetzt dieses Corona-Koma anschaut und das Verhalten der Kirchen, muss man sagen, warum sollte man da Mitglied bleiben, ehrlich gesagt. Ja? Wer sich so einfach beiseite schieben lässt, zeigt ja damit, dass er sich selbst für nicht wichtig hält. Also das ist natürlich möglich, aber ich habe ja sogar mal für die vielen, die jetzt diese Anbindung im Sinne der Religio, der Rückbindung zum Urgrund verlieren, 3 Bücher geschrieben. Also das ist dann Schicksalsgesetze, die Spielregeln des Lebens, wo du dann aus dem Polaritätsgesetz natürlich auch zur Einheit kommst und damit auch zu Gott. als Begriff für die Einheit und die große Göttin. Wobei eben, wie gesagt, im Vater Unser heißt es ursprünglich im Aramäischen Arun. Und Arun ist nicht männlich und nicht weiblich. Das kann sowohl Allvater wie Allmutter heißen, heißt beides. So, also die Einheit ist was Zwingendes. Und das haben ja sogar Wissenschaftler auch gesagt. Heisenberg hat es mal gesagt, wenn du den Becher der Naturwissenschaft in die Lippen setzt, dann wirst du Atheist.
Ja.
Wenn du den Becher bis zur Neige austrinkst, findest du am Grund Gott, also die Einheit. Max Planck hat mal so einen richtigen Gottesbeweis 1929 in Berlin losgelassen. Also soweit ein Physiker jetzt für Gott argumentieren kann und das belegen kann, hat er das über viel, kann ich jetzt nicht auswendig, also das sind lange Liste, ein paar Minuten, aber hat er das doch wirklich sehr schön und sehr deutlich dargestellt. Also, wir brauchen ein Bewusstsein der Einheit, der Polarität, der Resonanz und wir müssten auch vom Gesetz des Anfangs was wissen. Also das wäre hilfreich. Deswegen sind so die Schicksalsgesetze entstanden. Und als Konsequenz daraus auch das Schattenprinzip, weil das ist das, womit wir immer wieder in Konflikt kommen, ja, wo wir auflaufen.
Ja, ich habe die Bedeutsamkeit des Buches, das Schattenprinzip, noch gar nicht so richtig verstanden. Aber eigentlich ist es ja ein Riesenschatz, sich da damit mal zu beschäftigen, damit man sich selber spiegeln kann, oder?
Naja, man spiegelt sich natürlich selber als Mönch oder Nonne, haben die ja sogar im Ring drin stehen, den Namen von Jesus Christus, also ein Begriff der Einheit sozusagen. Ansonsten spiegelst du dich immer in der Umwelt, in allen anderen und vor allen Dingen die Dinge, die du nicht auf die Reihe gekriegt hast, die spiegeln sich in deinen Problemen, die spiegeln sich in deinen Krankheitsbildern. Die sind eigentlich Ausdruck, oder die sind nicht eigentlich, die sind Ausdruck von Schatten. Und insofern ist natürlich der Schatten auch unser größter Schatz. Weil wenn du denkst, was in Krankheitsbildern für Energie versickert, wenn du die zur Entwicklung hättest, wäre das ja ein Segen. Wenn du denkst, was in Problemen, in Konflikten, für Energie versickert. Wenn wir die hätten, wäre es so ein Segen für uns. Ja, also stell mal vor, die Deutschen, die Franzosen, Engländer hätten nicht so viel Energie beim Ersten Weltkrieg in diesen Stellungskrieg da bei Sedan und Verdun investiert, sondern hätten diese Energie gehabt. Was für ein Segen. Aber stell dir genauso vor, ein Allergiker unterdrückt jetzt nicht mit Cortison, dass die Antihistaminika noch alle möglichen Regungen in seinem Grundsystem, sondern der würde, weil er seine Allergie dran gibt und gar keine Allergie mehr braucht und auch die Medikamente nicht mehr braucht, er würde diese ganze Lebensenergie bekommen. Das wäre wundervoll und ein Segen. Also diesbezüglich, klar, wäre es ideal, wir lassen die Dinge nicht in den Körper sinken und wir leben im Bewusstsein der Einheit. Dann leben wir völlig anders. Ja, da musst du gar nicht betrügen, lügen und solche Sachen machen, weil du dir immer klar bist, es fliegt alles auf. Bert Hellinger hat das so in der letzten Zeit ganz schön mal ausgedrückt. Der hat mal einen leeren Stuhl neben sich auf der Bühne stehen. Habe ich dann auch befreundet, gerade gefragt, was soll jetzt das? Sagt er, das ist für ein Tod. Der Toast sitzt, da war er Mitte 80, war er mal sehr schwer krank. Oder auch Mitte 80 noch. Da sitzt der Tod jetzt immer neben mir. Und Fakt ist, der ist ja immer neben uns. Früher hat man auch gesagt, ganz freundlich, Gevatter Tod. Oder Freund Hein. Direkt Freund Hein. Also du kannst natürlich, wenn du im Bewusstsein deiner Endlichkeit lebst, im Körper und im Bewusstsein der Unendlichkeit der Seele, ja, weil die dann eins wird mit allem wieder, dann lebst du ganz anders, keine Frage. Es gibt so diesen wunderschönen Film dazu. Es gibt eine ganze Reihe schöne Filme zum Thema Tod und Sterben. Findet ihr auf der achten Lebensbühne in dem Buch Hollywood-Therapie, was Spielfilme über unsere Seele verraten. Und der ein sehr, sehr schöner ist, die Bücherdiebin. Da kannst du nämlich wirklich sehen, wie der Tod eigentlich ganz positiv zugewandt ist. Und wie er tatsächlich nicht so böse, bedrohlich ist und so weiter. Also für die Damen vielleicht noch schöner in Rendezvous mit Joe Black. Da ist Brad Pitt.
Ich kenne den Film, ja, super schön, ja.
Da verliebt sich dann auch die Hauptdarstellerin in ihn. Also nachvollziehbar wahrscheinlich. Also wenn wir da eine Aussöhnung mit hätten, wie das früher durch die Religion ja auch rübergekommen ist. Ja, da gab es die Philosophia Panis, die zeitlose Philosophie. Und du findest diese Spielregeln des Lebens, die ja diese Philosophie darstellen, auch natürlich im Christlichen, aber auch in den anderen Religionen. Ja, beten wir am Vater unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist ja nichts anderes als wie oben, so unten, wie das Spiegel- oder Resonanzgesetz. Also für diejenigen, die jetzt die religiöse Anbindung verloren haben, macht es wahrscheinlich wenig Sinn, die zurück in die Kirche zu schicken, nach meinen Erfahrungen. Die finden beim Zustand der Kirchen den Anschluss einfach nicht. Und da wäre es ganz hilfreich, sich mit den Spielregeln des Lebens, den Schicksalsgesetzen auseinanderzusetzen. Dann ergibt sich die Notwendigkeit der Einheit daraus. Mhm. Und da kannst du Gott dazu sagen, du kannst die Göttin dazu sagen, aber wichtig wäre, dass du dir immer klar bist, Gott ist alles, die Einheit ist alles, umfasst alles. Die Heiligen und die Mörder, das schöne und das schlechte Wetter. Ja, beim Wetter kriegen wir es ja noch eher hin. Da kann man ja dann schon manchmal hören, bei schlechtem Wetter, da sagen wir übrigens dazu, wenn es regnet, schlechtes Wetter. Gut, da sagen andere, du hast nur die falsche Kleidung. Das ändert sich sofort in einem Land wie Zypern, die haben ja weit über 300 Sonnentage im Jahr, was ich ja hier im Winter immer sehr genieße. Aber für die ist es jetzt ganz dringend, dass es regnet. Die freuen sich auf den Regen. Das ist für die super gutes Wetter, weil sie Wasser brauchen. Ja, die ganzen Dämme, also Staudämme, so das ist leer, die Stauseen, oder relativ leer. Es muss viel mehr regnen, gutes Wetter. Okay, wir wissen das im Leben nie. Ja, dazu ist unsere Perspektive zu klein und zu beschränkt. Was jetzt gerade so gut, so wichtig, so schön ist, wir sagen das so ganz aus unserem Gefühl heraus. Aber ich habe auch schon erlebt, wie die Kinder vor Freude auf der Straße getanzt haben, wenn es regnet, während die Touristen beleidigt waren, weil im Prospekt steht ja fast immer Sonne. Hängt sehr von unserer Wertung ab.
Hast du sehr schön zusammengefasst, ja. Also diese Schicksalgesetze, ich sage, das sind auch die hermetischen Gesetze irgendwie, sind da Lebensweisheiten, und wenn man sich mit denen beschäftigt, dann lernt man eigentlich wieder ein bisschen diese Gottverbundenheit zu diesem Ganzen, zu diesem phänomenalen Konstrukt, was da eigentlich entstanden ist, zu diesem Perfektionismus namens Erde und Natur. Und dass man da drin durchaus eine wichtige Rolle spielt und alles, was man aussendet, kommt irgendwie wieder auch auf einen zurück.
Das sagen ja eigentlich auch die Religionen. Hm. Ja, also liebe deinen Nächsten wie dich selbst, musst du dich lieben. Die Nächsten sind immer alle. Und dann auch die Feinde musst du wieder alle lieben. Die Hindus, die sagen Tatvam Asi. Egal, was ich anschaue, ich bin das. Ich kann alles anschauen, ich sehe mich. In diesem erlösten Zustand ist es so. Ja. Ja, also die Buddhisten sagen, alles hat Buddha-Bewusstsein. Natürlich auch der Hund. Und jede Pflanze ist dieses Buddha-Bewusstsein, ist ja jetzt nicht der historische Gautama Buddha. Ja, so wie wir im Christentum auch sagen können, Christus-Bewusstsein. Christos heißt der Gesalbte, ist ein Ehrentitel. Ja, Jesus Christus ist auch natürlich auch Mensch. Aber dieses Christus-Bewusstsein, das ist etwas, was überall zu finden ist. Ja, also wie Franz von Assisi, der dann dieses Brenneisen, was ihm zum Schluss noch haben sie ihm noch die Stirn verbrannt, medizinisch totaler Schwachsinn. Aber er hat das so angenommen und hat darüber noch ein wunderbares Gedicht geschrieben letztlich, weil er in allem das Göttliche gesehen hat. Also das ist natürlich schon von uns noch sehr weit weg, nehme ich mal an. Also von mir jedenfalls. Die totalen Irrtümer der Medizin provozieren mich immer noch zu Widerspruch und so weiter. Aber natürlich kannst du von einem sehr distanzierten Standpunkt immer sagen, letztlich ist das schon alles in seiner, großem S, in seiner Ordnung. Der Ordnung der Einheit, und wir können da immer dran lernen und sollen wohl auch lernen. Ja, also auch jetzt, Pandemiezeiten, ich denke, wir sollen daran lernen. Wir hätten schon lernen können, dass Denunziation nichts bringt. Da hätte die Nazizeit den Deutschen reichen müssen, finde ich. Aber gut, ein Teil hat dann noch dieselbe Nummer in der DDR wieder gekriegt, mit Stasi überall und zu Privatstasi. Wir könnten natürlich fragen, brauchen wir jetzt in der Pandemie mehr Denunziationen als Infektionen? Hatten wir in Österreich. Bei 15.000 Infektionen am Anfang hatten wir schon über 30.000 Denunziationen. Müssen wir das wiederholen? Ja, dass du nie weißt, bei jedem Nachbarn, ist es ein Denunziant oder ein anständiger Mensch? Ich denke, klar, wir kriegen es nochmal. Wir haben es scheinbar nicht begriffen. Ja, also Gestapo und Stasi haben noch nicht genügt. Und die Aufhetzung der Bevölkerung gegen Leute, die jetzt nicht mit dem Mainstream schwimmen, das erleben wir so krass. Aber warum denn? Weil wir es vorher offenbar nicht begriffen haben. Einige haben schon begriffen. Ne? Also ich kenne einen Polizisten, der sagt mir das auch, dass er immer, wenn die Denunziationen reinkommen, er den sagt, aber denkt doch mal, das wird ja vorbeigehen, die Pandemie. Ihr müsst doch mit dem weiter in der Nachbarschaft leben. Hört doch auf damit, lasst doch das. Ist doch gar nicht so schlimm. Ja, also dem ist es schrecklich, was er da machen muss, sozusagen im Namen der Obrigkeiten, des Mainstreams. Er muss das verfolgen, was die Denunzianten da ablassen. Naja, und da ist auch, wie er mir sagt, ganz viel persönliche Bosheit drin. Ne? Die rächen sich jetzt für irgendwelche anderen Dinge und so weiter. Schrecklich. Aber man kann auch sagen, wir haben es gebracht. Wir hätten es nicht gekriegt, wenn wir es vorher mal gelernt hätten. Gelegenheiten hatten wir echt genug. Also diesbezüglich, aus der Sicht der Einheit, kann man schon sagen, die Sonne scheint auf alle. Eben auf die Heilige und auf den Mörder.
Und ein guter Schlüssel, um sich damit nochmals zu vertiefen, wären tatsächlich diese Schicksalgesetze. Siehst du auch ja, so? Ja?
Also, wenn du die Spielregeln kennst, spielst du das Spiel natürlich besser. Mhm. Ja, also das ist so Schicksalsgesetze und Schattenprinzip sicher die wichtigsten Veröffentlichungen von mir, weil sie so eine Grundlage geben könnten. Das ist natürlich auch die Basis der Krankheitsbilderdeutung, auch die Basis der ganzen Säulen der Gesundheit, der Ernährungslehre, Bewegungslehre und so weiter. Also da ist vieles drin. Und wirklich gottlos zu leben, wie Antoine Saint-Exupéry das da in diesem Gedicht praktisch darstellt, ist wirklich schon das Schlimmste, was uns passieren kann. Aber es ist heute einfach vielen passiert. Und wie kann man sich da helfen? Auch da ist wieder Selbsthilfe am besten. Ja, das kannst du für dich selbst machen, wenn dir die Kirche nicht mehr akzeptabel erscheint. Wobei man heute auch sagen kann, wir haben natürlich auch alle Möglichkeiten. Wir können uns alle Exerzitien, Meditationsmethoden praktisch aus allen Kulturen nehmen. Ich habe doch auch und kann doch auch viel Schamanismus bei Alberto Villoldo, seinem sehr guten Freund, lernen, der jeden Sommer bei uns sein Seminar macht. Also, wenn man dann darf. Und Schamanismus ist auch eine wunderbare Art für uns zu lernen. Dazu muss ich nicht Schamane werden. Da kann ich gut auch Christ bleiben dazu. Klar. Ich mache auch seit über 40 Jahren eine buddhistische Meditation, Zazen. Aber deswegen, du kannst ja gar nicht Buddhist werden. Das ist ja nur eine Lebensphilosophie, nur in Anführungszeichen. Keine Religion. Also, das gilt für viele. Wir haben auch viele Möglichkeiten heute, wo wir Dinge tun können, die wirklich auch beeindruckend sind. Ich war auch mal, hab mal so eine Reise nach Konya gemacht, habe dabei Derwischen, lange her natürlich schon, wirklich auch wunderbare Erfahrungen machen können in diesen Drehtänzen und so, ja, wo man sich so dreht. Klar kannst du es auch beim Walzertanzen machen, wenn du wirklich in deiner Mitte ruhst, deine Weltachse fest und klar ist, dann kannst du natürlich wunderbar deine Mitte finden, dich zentrieren und so weiter.
Ich danke dir ganz herzlich, lieber Rüdiger. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, entschuldigen Sie bitte die leichten Tonstörungen im Hintergrund, aber es ist es mir wert, mit dem Rüdiger solche tiefsinnigen Gespräche zu führen und nehme das Klopfgeräusch gerne in Kauf. Das ist alles gut. Hauptsache, er ist da und Hauptsache, wir können uns austauschen. Lieber Rüdiger, ganz herzlichen Dank für deine Informationen zu diesem Thema. Sind wir immer mehr gottlos? Ich wünsche es mir nicht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Gegenteil, ich wünsche mir, dass wir immer mehr Gott, nicht gottlos sind, sondern mit Gott sind, mit der Natur sind und uns einfach diesen Perfektionismus, der um uns herum ist und den wir selbst auch sind, auch wirklich ins Bewusstsein führen und auch danach leben. Die Schicksalgesetze und das Schattenprinzip, wichtig, wichtige Themen, mit denen wir uns echt auseinandersetzen dürften. Gute Lektüren, einfach um mal darüber zu Informationen zu sammeln, die Zusammenhänge zu sehen, sich selbst zu spiegeln, zu sehen, wo macht man noch gewisse Fehler. Ich denke, wir sollen alle vor unserer eigenen Türe kehren. Damit ist schon viel geholfen für die ganze Welt. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal. und auf Wiederschauen miteinander.